Deutschlandfunk. Der Tag.
Dass das Demonstrationsrecht ein hohes Gut bei uns ist in Deutschland, das ist festgeschrieben im Grundgesetz. Und wir haben auch schon mal drüber gesprochen hier in der Tag. Nur wie geht man mit diesem Demonstrationsrecht um in Pandemiezeiten? Wie schwierig das ist, das hat die Demo gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen am Wochenende in Leipzig gezeigt. Und sie hat auch noch mal deutlich gemacht, wie gezielt diese Kundgebung erneut genutzt worden ist von Rechtsradikalen. Wie die Szene mittlerweile bei den sogenannten Querdenkern vernetzt ist, das schauen wir uns genauer an im Podcast von der Tag. Außerdem wollen wir wissen, ob die Wahl von Joe Biden ein Vorteil ist für die EU und warum das Label America First, das Trump ja geprägt hat, nicht so einfach auf Biden zu übertragen ist. Und ganz, ganz, ganz am Ende, da haben wir auch noch eine Frage an alle, die diesen Podcast gerne hören. Es geht um gendersensible Sprache. So viel verrate ich schon mal vorab. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Es gibt immer wieder Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Wir kennen das schon aus dem Frühjahr oder dem Sommer. Da gab es größere Proteste im Sommer in Berlin. Und jetzt am Wochenende eben eine Demonstration der sogenannten Querdenkerbewegung in Leipzig. Zu der sind offenbar Teilnehmer aus ganz Deutschland angereist. Laut Polizei waren rund 20.000 Menschen da. Und die meisten von ihnen haben eben ganz bewusst nicht auf die Hygieneauflagen geachtet. Also keinen Abstand gehalten, keine Maske getragen. Die Demo ist ja relativ lange friedlich verlaufen, so sagt es der Polizeipräsident von Leipzig, 2,5 Stunden und dann ist sie eben aufgelöst worden. Aber etliche Demonstrierende, allen voran Hooligans und Rechtsradikale, die sind nicht gegangen. Die haben sich selbst den Weg frei gemacht, um über den Innenstadtring von Leipzig zu laufen, dort zu marschieren. Und dann kam es zu Ausschreitungen, PolizistInnen sind angegriffen worden, auch JournalistInnen. Wir wollen an dieser Stelle den Fokus darauf legen, was eigentlich innerhalb der letzten Monate bei dieser Bewegung passiert ist. Denn auch diese Demo ist gezielt von Rechtsradikalen besucht worden. Mittlerweile scheint die Szene ein fester Bestandteil dieser Proteste zu sein. Warum das so ist, das gucken wir uns genauer an mit Olaf Sundermeier. Der ist Journalist, recherchiert viel zu Rechtsextremismus und war auch am Samstag bei der Demo in Leipzig dabei. Olaf, es gab diese Querdenker-Demos ja auch schon im Sommer. Und auch da gab es schon die Kritik, werden die ja unterlaufen oder genutzt von Rechtsradikalen. Was ist seit dem Sommer bis zu den Protesten in Leipzig gestern passiert?
Na, wir haben ja dieses Querdenken-Netzwerk. Das ist ein Netzwerk aus sehr vielen verschiedenen Ortsgruppen, vielen verschiedenen Städten, das sich zusammengefunden hat. Querdenken mit einem Schwerpunkt vor allen Dingen in Stuttgart, wo die ersten größeren Demonstrationen stattgefunden haben. Und die beiden Großdemonstrationen in Berlin am 1. August und am 29. August, vor allen Dingen aber die am 1. August, ist eine Zäsur gewesen für diesen Protest, der sich bis Samstag im Prinzip zu einer regelrechten Bewegung, zu einer Protestbewegung entwickelt hat, weil man am 1. August schon genau dieses Gefühl der Selbstermächtigung hatte, das auch am Samstag in Leipzig wieder auftauchte. Man sieht, die Polizei geht nicht gegen uns vor. Es werden nicht die Versammlungsauflagen durchgesetzt, nämlich Abstände einzuhalten oder teilweise auch Masken zu tragen. Das ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Die Polizei findet keine Mittel gegen unseren Protest. Sie wendet keine Polizeigewalt an. Das hat der Leipziger Polizeipräsident Thorsten Schulze am Samstagabend sehr gut erklärt, zu sagen, man kann die Pandemie nicht mit polizeilichen Mitteln bekämpfen, sondern nur mit der Vernunft der Menschen. Ein ähnliches Problem hatte die Berliner Polizei bei diesen Großdemonstrationen im August auf der Straße des 17. Juni. Da sagte der Berliner Innensenator ja auch, ich kann keine Maskenpflicht erzwingen, indem ich Wasserwerfer einsetze. Und das hat im Prinzip diesen Protest, wenn man auf seine Demonstrationen schaut, groß gemacht, dass die Tausenden, Zehntausenden von Menschen dort sich in ihrem Widerstand gegen die Regierungspolitik, keine Abstände einzuhalten, keine Masken tragen, im Prinzip bestätigt fühlen, weil niemand konsequent dagegen vorgeht. Und das macht natürlich diese Demonstration größer.
Du hast gerade von Selbstermächtigung gesprochen. Was genau meinst du damit?
Selbstermächtigung heißt meine ich damit, wir holen uns die Straße, wir sehen uns in ein Widerstandsrecht, so sagen die das, die demonstrieren auch, gegen die sogenannte Corona-Diktatur der Bundesrepublik, diese Corona-Diktatur, mit denen dieser Staat versucht, das Volk im Prinzip zu bezwingen. Das ist jetzt das Narrativ der Demonstrierenden und wir sehen uns selbst ermächtigt, als Volk dagegen aufzustehen. Wir sind das Volk, Widerstand zu leisten, auch im Recht genau das zu tun und indem die Polizei wiederum die selbst auferlegten Regeln des Staates nicht durchsetzt, wächst dieses Gefühl der Selbstermächtigung und auch im Prinzip zu sagen, wir sind auf der richtigen Seite in unserem Widerstandsrecht, das hier gegen die Regierung durchzusetzen. Und das an diesem historischen, symbolischen Ort Leipzig, auch noch an dem historischen Tag, der nicht zufällig ausgewählt wurde, denn am 7. November vor 31 Jahren trat der Staatsrat der DDR zurück, auch auf den Druck der Straße, auf den Druck hin, den dort die Montagsdemonstranten auf die Straße gebracht haben. Und all das zusammengenommen führte dann im Prinzip zu diesem Gefühl, das schon auch eine emotionale Entladung erlebt hat, nachdem die Polizeisperren durchbrochen sind und Zehntausende dann über den Leipziger Ring ziehen konnten und gesungen haben. Oh, wie ist das schön, so wunderschöner Tag wie heute und Freiheit, Frieden, Freiheit, keine Diktatur.
Was ich noch nicht so ganz begriffen habe, vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen besser erklären. Warum sind jetzt ausgerechnet diese Proteste so attraktiv bzw. so wichtig für die rechtsradikale Szene? Welche Verbindungen, welche Zusammenhänge gibt es da?
Wir haben von Anfang an erlebt, dass regional ganz unterschiedlich deutschlandweit bei den Anti-Corona-Protesten, bei den damals sogenannten Hygienedemonstrationen Rechtsextremisten dabei waren, auch Hooligans mit dabei waren, die NPD mit dabei waren. Der inzwischen aufgelöste Flügel der AfD regional unterschiedlich mit dabei waren. Zunächst haben sie es beobachtet, teilweise auch selbst organisiert, Demonstrationen in vor allen Dingen in kleineren Städten, sind aber auch sehr früh in ein Bündnis eingetreten mit den Organisationen von Querdenkern und zwar vor allen Dingen über die Aktivisten der alternativen Gegenöffentlichkeit, dieser rechten YouTuber, die sehr früh Querdenken in der alternativen Gegenöffentlichkeit mit groß gemacht haben, die allerdings auch vor allen Dingen aus der Reichsbürgerszene bei den Umzügen von Querdenken mitgemacht haben. In Berlin gab es beispielsweise Umzugswagen wie beim Karneval, die bei diesem Demonstrationsumzug mitgefahren sind. Das sind in kleinerer Zahl organisierte Rechtsextremisten gewesen, mit denen die Organisatoren von Querdenken dort Absprachen getroffen haben und so sah sich inzwischen die gesamte rechtsextremistische Szene mit all ihren Gruppierungen ermutigt, als Teil dieser Bewegung im Prinzip die eigenen Ziele zu verfolgen, nämlich das Umstürzlerische, den Staat anzugreifen, jetzt vor dem Hintergrund dieser Corona-Krise, in der man Gesellschaft und Staat geschwächt sieht. Ganz ähnlich eines Momentum, das man immer sucht auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise vor 5 Jahren. Und wir erleben jetzt auch am vergangenen Samstag in Leipzig auf der Straße dieselben rechtsextremistischen Akteure und Hooligans, die auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise für die Auseinandersetzung gesorgt haben mit der Polizei, auch in Leipzig bei Ligida und in anderen Städten wie in Heidenau, wie in Freital, wie an all diesen Orten, in denen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise die rassistischen Auseinandersetzungen stattgefunden haben, Demonstrationen und Gewalt gegen Polizisten, auch gegen Journalisten und Politiker zu Volksfeinden erklärt zu haben. Auch das ist ein wiederkehrendes Muster aus dieser Szene heraus, das wir bei den Querdenken-Protesten wieder erleben. Hier erleben wir die Erklärung zu Volksfeinden nicht nur gegen Politiker wie die Bundeskanzlerin Angela Merkel oder Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, sondern auch gegen Wissenschaftler wie Herrn Wieler vom Robert-Koch-Institut, vor allen Dingen auch Christian Drosten, Behörden und gegen einzelne Journalisten.
Das ist wirklich, das ist sehr, sehr komplex. Ich glaube, man muss wirklich erstmal diese Zusammenhänge verstehen oder begreifen. Oder das ist ja, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wirklich vor allen Dingen auch um den Punkt geht, man versammelt sich da zusammen. Die Rechtsextremen nutzen das aus, weil es eben darum geht, sich gegen den Staat zu richten und weil man da eben eine relativ große Bühne hat.
Ich würde davor warnen, von einer Unterwanderung zu sprechen. Okay. Rechtsextremisten sind sehr frühzeitig ein Bündnis eingegangen mit den Querdenkern. Da es ist auf Neudeutsch gesagt eine Win-Win-Situation. Michael Ballweg, der Kopf von Querdenken aus Stuttgart, sagt immer, wir einigen uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das ist die rigorose Ablehnung der Regierungspolitik in der Corona-Krise, also gegen den Infektionsschutz und die staatlichen Maßnahmen. Es geht darum, dass man gemeinsam diese Regierung stürzen möchte. Viele von den Teilnehmern, vor allen Dingen von den extremistischen Stürmen, träumen natürlich von einem staatlichen Umsturz. Wir sehen aber auch im Laufe der Zeit, vor allen Dingen seit August, eine zunehmende Radikalisierung der Querdenken-Initiative, die vor allen Dingen aus dem Süden und Südwesten der Republik kommt, aus Baden-Württemberg und aus Bayern, dass die im Prinzip Protestformen, Argumentationen und auch politische Ziele von Rechtsextremisten übernehmen in ihrer eigenen Auseinandersetzung mit Staat und Regierung. Das ist ein ganz deutlicher Impuls, den wir dort haben. Der geht einher auch mit dem entschlossenen, teilweise gewalttätigen Vorgehen gegen Polizisten, auch gegen Journalisten zu aufrufen, Politiker zu bedrohen. Da wird zum Beispiel von den Bühnen der Querdenkern dazu aufgerufen, in Berlin zuletzt vor der Privatadresse des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn aufzuziehen. Es werden die Namen von berichtenden Journalisten, die vor Ort sind, von der Bühne aus durchgegeben über die Lautsprecher, sodass die Menge in einem wütenden Mob reagieren kann. Das sind alles Mechanismen und Strategien, die wir von Demonstrationen der rechtsextremistischen Szene aus der Vergangenheit gesehen haben. Und am Ende hat man dann eine Drohkulisse, zum Beispiel vor dem Haus des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, dem im Prinzip aus dieser Querdenkerbewegung heraus eine Drohkulisse vor dem Privathaus aufgebaut wurde. Wir haben versuchte Anschläge auf wissenschaftliche Einrichtungen in Berlin, sodass sich im Prinzip eine Radikalisierung auch über eine steigende Gewaltbereitschaft am Rande dieser Querdenkenbewegung zeigt. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Querdenkenbewegung mehrheitlich friedlich ist. Diese Querdenkenbewegung ist mehrheitlich friedlich, drückt ihren Protest als eine Art zivilen Ungehorsam gegen vor allen Dingen gegen die Abstandsregeln aus, auch gegen das Maskentragen, was allerdings als massive Gesundheitsgefährdung bewertet werden kann, wenn Zehntausende von Menschen ohne Maske dicht gedrängt sich in der Leipziger Innenstadt versammeln.
Aber da sind wir doch auch wieder an einem wichtigen Punkt. Also fehlt der Politik vielleicht generell ein Konzept dafür, wie man damit umgeht. Einerseits ist eben das Demonstrationsrecht bei uns in Deutschland ein hohes Gut, das geschützt werden muss. Andererseits haben wir gerade diese Pandemie und es gibt den Infektionsschutz. Und trotzdem hat man nach wie vor den Eindruck, da fehlt ein Konzept. Wie geht man es an? Wie macht man es richtig, dass solche Situationen eben auch nicht so eskalieren, wie wir das eben in Leipzig erlebt haben?
Das ist ganz genauso, und zwar in sämtlichen Teilen der Demokratie, bei der Legislative, bei der Exekutive und bei der Judikative. Das heißt, der Polizei fehlen vor Ort die Mittel, um gegen diese Protestformen vorzugehen, dass man eben nicht mit dem Wasserwerfer gegen friedliche Demonstranten vorgehen kann, deren Widerstandshandlung sich dadurch ausdrückt, dass sie dicht gedrängt und ohne Maske demonstrieren. Bei der Politik, die davor zurückscheut, der Polizei im Prinzip Prinzip genau diese Mittel an die Hand zu geben, weil man auch die Bilder vermeiden möchte von Gewalt gegen friedliche Demonstrierende, die wiederum behaupten, dass der Staat eine Corona-Diktatur errichtet und man so durch solche polizeilichen Maßnahmen und durch die Bilder, die dabei entstehen könnten, genau dieses Narrativ bestätigt sehen könnte.
Aber das ist doch dann auch das Dilemma, in dem die Polizei eigentlich steckte, oder nicht?
Die Polizei steckt in dem tiefsten Dilemma unter sämtlichen Beteiligten, weil sie es vor Ort ausbaden muss. Mir tun die Polizisten, ich habe zum Beispiel bei diesem Durchbruch auf dem Willy-Brandt-Platz am Samstagabend war es wiederum Berliner Polizisten, die dort in erster Reihe im Einsatz waren, gemeinsam mit Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern, also Berliner Polizisten, die Vergleichbares schon auf Großdemonstrationen in Berlin erlebt haben. Im Prinzip Leid, weil sie auch die Mittel, die Polizei im Prinzip zur Verfügung hat, nicht durchsetzen kann, nicht anwenden darf, die Gewalt nicht so zur Anwendung bringen kann, den polizeilichen Zwang, wie sie das im Grunde genommen könnten, weil sie das politische Mandat dafür nicht haben.
Was ist dein Fazit, Olaf? Was haben wir da vorgestern erlebt in Leipzig?
Wir haben in Leipzig über Stunden einen staatlichen Kontrollverlust in der Pandemie erlebt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Teil-Lockdown, zu dem deutschlandweit Menschen dazu aufgerufen werden, Kontakte zu beschränken, auf Abstand zu bleiben, wenige Menschen zu treffen, am besten innerhalb der Kernfamilie zu bleiben, Masken zu tragen. Und auf der anderen Seite Zehntausende von Menschen, Anhänger dieser Querdenkenbewegung, die genau das Gegenteil tun als Ausdruck ihres Protestes. Das heißt, man versammelt sich zu Zehntausenden ohne Abstand, ohne Maske, ganz bewusst, setzt sich mit Gewalt gegen die zurückhaltende Polizei aus, weil man genau dieses Signal senden möchte, zu sagen, ihr könnt euch und uns gar nichts. Und dieses Ergebnis über Stunden mit diesen Bildern ist ein wahnsinniger Erfolg. Auf der einen Seite natürlich für diese Bewegung der Querdenker. Auf der anderen Seite drückt es das ganze Dilemma dieses Staates aus, dem es nicht gelingt, die Regeln, die er selbst setzt, konsequent durchzusetzen. Und es sendet natürlich das Signal an alle anderen, viele anderen, die sich die Frage stellen, warum muss ich meine Kontakte einschränken, warum muss ich eine Maske tragen, wenn man da offenkundig straflos in einer großen Masse sich dem einfach widersetzen kann. Das ist der staatliche Kontrollverlust über mehrere Stunden, den wir in Leipzig erlebt haben und dessen Bilder einfach genau dieses Signal in die Welt senden.
Bettina, du hast vorhin schon ein bisschen mit mir geschimpft, und zwar als ich dich fragen wollte, macht Biden eigentlich weiter mit America First? Da hast du gesagt, Moment, Sonja.
Ja, weil ich glaube, dieser Begriff America First ist einfach verbrannt. Das ist der Markenname von Donald Trump. Damit ist er in den Wahlkampf gezogen vor 4 Jahren. Das war sein Ziel, das er ganz klar erklärt hat, America First. Und das ist nicht das, was Joe Biden sich auf die Fahnen geschrieben hat. Ganz im Gegenteil. Er hat sich von Anfang an auf die Fahnen geschrieben, dass er das transatlantische Verhältnis wieder verbessern will, dass er mit den europäischen Verbündeten zusammenarbeiten will, dass er auf Multilateralismus setzt. Und ihm zu unterstellen, er würde in ähnlicher Weise wie Donald Trump mit einem Label wie America First operieren, halte ich nicht für gerecht.
Okay, Bettina, vorhin hat es noch ein bisschen strenger geklungen. Jetzt hast du das schön diplomatisch erstmal erklärt hier für uns. Bettina Klein, unsere Korrespondentin in Brüssel. Wir wollen mal gucken in der Tag, was ein neuer Präsident der USA, also Joe Biden, für die EU bedeuten könnte. Und Bettina, bevor du weitermachen kannst mit America First, müssen wir noch einen kleinen Schritt vorher ansetzen. Und zwar beim Jubel und dabei, dass so viele Menschen auch Politikerinnen und Politiker ja ganz offensichtlich erleichtert darüber sind, dass Trump es nicht für 4 weitere Jahre machen wird. Und das ist der Punkt, wo du sagst, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wo siehst du da das Problem?
Ja, vielleicht noch einen kleinen halben Schritt zurück. Ich war natürlich auch erleichtert gestern, als ich mir das nochmal vor Augen geführt habe. Ich konnte es eigentlich gar nicht fassen, dass diese diese Zeit, diese 4 Jahre jetzt wirklich vorbei sein sollen und man doch in gewisser Weise wieder zu, in Anführungsstrichen, normalen Zuständen zurückkehrt, einer normalen Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten. Man hat ihm ja auch schon, Joe Biden, sehr, sehr schnell gratuliert. Es gab eine Abstimmung in der Europäischen Union. Samstagabend, 19 Uhr, kam das quasi raus. Die europäischen Institutionen und die wichtigsten europäischen Staaten haben ihm gratuliert, wenn auch nicht alle. Und mir ging dann heute Morgen durch den Kopf, als ich dann die Berichte hörte, wie Trump jetzt versuchen will, sein Narrativ von der gestohlenen Wahl zu verbreiten und sozusagen sich eben weigert, eine Niederlage anzuerkennen, wurde mir nochmal klar, Moment, das allerletzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Und das müssen wir einfach so ein bisschen im Hintergrund behalten. Der amtierende Präsident hat seine Niederlage nicht eingestanden. Er wird gerichtlich vorgehen gegen das Ergebnis, indem er eben versucht zu fordern, dass es sozusagen eine Neuauszählung gibt. Er versucht es in verschiedenen Staaten. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass eben dieser andere Prozess, der in Amerika zur Wahl des Präsidenten führt, auch noch mit einigen rechtlichen Ungewissheiten insofern verbunden sind, als dass Verfassungsexperten eben sagen, es gäbe theoretisch eine Möglichkeit für Trump, obwohl er nicht Popular Vote bekommen hat und vielleicht auch nicht die Wahlmännerstimmen, trotzdem an der Macht zu bleiben.
Das musst du uns noch mal ein bisschen genauer erklären. Also was ist das Szenario, was du gerade schon andeuten wolltest, wo ich dir unhöflicherweise jetzt gerade ins Wort gefallen bin?
Unabhängig jetzt mal von den Gerichtsprozessen. Das kann ja auch was Gutes sein, dass man am Ende sieht, aha, ist alles ordentlich ausgezählt. Es gibt diesen anderen Weg, dass einfach bis zu einem bestimmten Datum diese Wahlmänner entsandt sein müssen, das sogenannte Electoral College, was jetzt normalerweise so aussehen würde, dass Leute entsandt werden aus einem Staat, der demokratisch abgestimmt hat, die dann auch Joe Biden wählen. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, dass dieser Bundesstaat aber von Republikanern regiert ist zum Beispiel und Trump dann denen sagt, oder die Republikanische Partei denen sagt, nee, also das ist aber noch nicht so ganz klar mit dem Wahlergebnis und schickt jetzt einfach mal ein paar andere Leute, ein paar andere Wahlmänner dahin, die für mich stimmen würden. Das wird am Ende dann vor dem höchsten Gericht landen. Es ist aber dann das Endziel sozusagen, wenn bis Januar da keine Klarheit ist, keine Klarheit in einem im Wahlmännerkolleg, wie stimmen die ab, dann geht es in den Kongress und der Kongress entscheidet. Und der Kongress entscheidet dann nicht mit der demokratischen Mehrheit im Abgeordnetenhaus, sondern er entscheidet nach Zusammensetzung der Abgeordneten, so wie sie aus den Staaten kommen. Und da hat jeder Bundesstaat eine Stimme und die Mehrheit der Bundesstaaten in den USA ist republikanisch regiert. Mhm. Und das ist quasi schon von Anfang an dieses Worst-Case-Szenario gewesen. Wenn es über die Wahlmännerstimmen eine Verzögerung gibt, wenn eine Art von unklarer Situation herrscht, dass jetzt möglicherweise die Strategie von Trump ist und dann der Kongress eben am eigentlichen Wahlergebnis vorbei Trump doch nochmal wählt. Es ist zu bezweifeln, ob es wirklich jetzt so kommt, aber es ist eben auch nicht völlig ausgeschlossen. Und wir haben alle gesagt, solange die nächsten 2,5 Monate nicht vorbei sind und Joe Biden wirklich eingeschworen ist, bleibt immer dieser kleine Rest an Unsicherheit, weil eben die Verfassung in den USA es vorsieht, dass man quasi eine Art, Verfassungsexperten sagen dazu, einen verfassungskonformen Staatsstreich ausführt, okay, indem man sich eben quasi zum Präsidenten ernennen lässt, obwohl das Wahlergebnis was anderes vorgesehen hat. Das hängt eben damit zu tun, dass es eben einige rechtliche Lücken gibt. Einiges ist eben nicht in der Verfassung oder in Bundesgesetzen festgeschrieben, wie man jetzt festgestellt hat, über die vergangenen 4 Jahre. Und bevor man das noch ausbügeln kann wieder, dass es denn zu einem solchen Szenario kommt. Und das sollten wir alle im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt nur noch uns freuen und nur noch darüber sprechen, wie eine Präsidentschaft Biden jetzt auch für Europa zum Beispiel aussehen wird.
Okay, also das ist der Punkt, wo du sagst, also bitte noch ein bisschen vorsichtig sein. Lass uns jetzt trotzdem noch mal gucken auf dieses America First, ne? Also du hast das ja gerade schon gesagt, das ist eine Politik, die hat Trump so etikettiert mit diesem Label, so nenne ich es jetzt einfach mal. Was ist denn mit Biden? Nimmt der etwas davon an oder nimmt er etwas davon mit? Oder ist das wirklich etwas, was Trump jetzt exklusiv für sich gepachtet hat?
Also wie gesagt, ich finde es sehr zweifelhaft, damit zu operieren, weil es auch einen falschen Eindruck auch in der deutschen Öffentlichkeit zum Beispiel schafft, wenn man jetzt sagt, naja, Biden macht ja auch nur America First. Ich habe darüber schon vor einer Woche einen Kommentar geschrieben, dass ich einigermaßen fassungslos bin, dass man jetzt so argumentiert, das würde ja jetzt eigentlich eh keinen Unterschied machen und die Amerikaner verfolgen halt ihre Interessen und fertig. Es ist ein Riesenunterschied, welcher Präsident an der Macht ist. Ein Riesenunterschied. Das konnte man auch an einem Jubel am Wochenende natürlich sehen. Die Einschränkung, die man natürlich dazu machen muss, und wie gesagt, ich würde da nicht das Label America First nehmen, sondern ich würde sagen, natürlich wird auch ein Joe Biden amerikanische Interessen vertreten, die seiner 320 Millionen amerikanischen Staatsbürger, so wie die Europäische Kommission, Europäische Union, die Interessen der 450 Millionen europäischen Staatsbürger vertritt. Ja? Oder Angela Merkel die Interessen der 80 Millionen Deutschen vertritt, da wo es um die nationale Ebene geht. So, das ist, muss man einfach mal ganz klar dazu sagen. Was jetzt anders vielleicht ist, noch im Vergleich zu vor 4 Jahren, dass, wir haben es ja jetzt gesehen, Trump hat immerhin 70 Millionen Stimmen bekommen. Ja? Die Republikaner haben jetzt nicht sozusagen eine große Niederlage erlitten, auch im Kongress nicht. Das heißt, auf diese Wählerschicht muss natürlich auch ein Präsident Biden Rücksicht nehmen. Deren Interessen muss er natürlich auch wahren. Er hat gesagt, er ist ein amerikanischer Präsident. Er ist doch ein Präsident für die Trump-Wähler. Das wird ihn sozusagen verpflichten dazu, auch auf deren Interessen Rücksicht zu nehmen. Er wird es zu tun haben mit einem zum Teil, zumindest zur Hälfte von den Republikanern, regierten Kongress, also der Senat, so sieht es im Augenblick aus, bleibt republikanisch. Also da, wenn er eine Zustimmung dort braucht, muss er dort Kompromisse finden. Biden war aber selber über, ich glaube, Jahrzehnte selber Senator. Also man traut ihm zu, dass er eben auch vielleicht anders als Obama diese Verhandlungsmöglichkeiten für sich sieht, da doch den einen oder anderen Deal innenpolitisch zustande zu bekommen.
Ist denn die Wahl von Biden ein Vorteil für die EU? Was sagst du?
Ja, also vor dem, ich weiß nicht genau, vielleicht vor dem Hintergrund, wenn sich die Deutschen jetzt einen amerikanischen Präsidenten backen könnten, dann würden sich vielleicht jemand anderen backen als Joe Biden. Wenn wir aber in die Realität schauen, dass die Alternative Donald Trump oder Joe Biden heißt, kann man die Frage nur mit einem klaren Ja beantworten. Warum? Weil es gibt sozusagen ganz simple, einfache Dinge, die sich ändern werden oder ändern würden, wenn er dann Präsident ist. Joe Biden sieht die Europäische Union nicht als Feind an oder nur als Konkurrent, so wie Trump das gemacht hat und gesagt hat, Europa ist ja schlimmer als China, die übervorteilen uns ja immer nur im Handel. Er hatte dieses merkantilistische Handelsverständnis, was irgendwie heute gar nicht mehr funktioniert. Joe Biden hat ganz klar gesagt, er will eine partnerschaftliche Beziehung zur Europäischen Union wieder haben. Er will das transatlantische Verhältnis reparieren. Er versteht sich als jemand, der multilaterale Organisationen schätzt. Er hat gesagt, er geht zurück ins Klimaabkommen, zurück in die WHO. Er wird da sozusagen mit den Europäern zusammenarbeiten wollen und er hat eine ganz klare Ausrichtung, dass die Demokratien zusammenstehen müssen. Eine Allianz der Demokratien will Biden schmieden gegen autoritäre Mächte, sozusagen, die versuchen, ihren Herrschaftsanspruch in der Welt auszubreiten. Da ist allen voran natürlich China, es betrifft teilweise aber auch Russland. Es geht auch um autoritäre Tendenzen natürlich auch innerhalb der Europäischen Union. Wir haben ja schon Staaten gesehen, die hätten sich gefreut eigentlich, wenn Trump da weiter im Amt geblieben wäre. Das ist sein Ansatz. Und das kann man als aus Sicht der Europäischen Union nur begrüßen.
Du hast eben schon mal das Handelsabkommen abgesprochen, beziehungsweise den Handelsstreit USA-EU. Also wir wissen, es gibt Strafzölle, es gibt US-Sonderzölle auf europäische Importe. Ist das jetzt zum Beispiel auch so ein Feld, wo man schon mal ungefähr sagen kann, das ist jetzt was erstmal so bleiben wird, was Biden erst gar nicht anfassen wird? Oder glaubst du, da bewegt sich noch was in die eine oder andere Richtung?
Also wann er das anfassen wird, das kann ich nicht sagen. Das ist sicherlich im Frühjahr, wenn sich die ganze Administration dann gesettelt haben wird. Wir haben heute hier die Handelsministerkonferenz per Videoschalte. Da war auch schon zu hören, wir setzen jetzt auf einen Neuanfang in den Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten. Die beiden Leute müssen schon ganz klar signalisiert haben, das hört man hier auch aus dem Europäischen Parlament, dass das Thema Autozölle vom Tisch sein wird und dass man versuchen wird, alte Streitfragen wie den über Staatssubventionen für die beiden großen Konzerne, Boeing auf der einen Seite, Airbus auf der anderen Seite, wo man jetzt gegenseitig sich mit Zöllen überzieht, was die WTO aber genehmigt hat, dass man versuchen wird, das auf dem Verhandlungswege zu lösen. Also der gesamte Ansatz, über Verhandlungen zu einem Ergebnis zu kommen, anstatt einfach Knall auf Fall Strafzölle auszugeben. Mhm. Das erwartet man von einer Biden-Regierung hier nicht.
Mhm. Also, dass da einfach wieder jemand ist, mit dem man auf einer, ich sag jetzt einfach mal normalen oder nennen wir es diplomatischen Ebene sich ganz regulär austauschen kann. Also das ist was, worauf jetzt alle hoffen, oder?
ich glaube, davon gehen alle aus. Und Biden ist ja kein Unbekannter. Der kommt ja jetzt nicht wie kein aus der Kiste. Das hat Angela Merkel heute auch gerade in ihrem Statement gesagt. Ich meine, der Mann war 8 Jahre lang Vizepräsident unter Obama. Der kennt alle Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union vermutlich, oder zumindest sofern sie damals schon im Amt waren, kennt die Staaten, weil er natürlich sozusagen über Jahre Regierungsverantwortung ja schon getragen hat und davor auch als Senator. Und viele haben gesagt, selbst Benjamin Netanyahu, ein sozusagen Freund von Donald Trump, hat in seinem Glückwunsch, den es auch gegeben hat am Samstag, gesagt, ja, Joe, du und ich weißt ja, wir haben eine ganz lange, warmherzige Beziehung zueinander. Und das ist natürlich auch ein Kapital, was er mitbringt, dass er eben bekannt ist, dass er das Regierungsgeschäft kennt. Und das ist auch ein Grund, weshalb so viele Hoffnungen auf ihm ruhen und, wie ich glaube, auch nicht zu Unrecht ruhen.
Jetzt kann sich ja die USA in Bezug auf die Europäische Union verhalten. Tut sie ja auch schon die ganze Zeit. Aber umgekehrt funktioniert das ja auch. Also wie müsste sich die EU gegenüber einem neuen US-Präsidenten positionieren mit Blick auf die Außenpolitik und auf die Wirtschaftspolitik? Was sagst du?
Na gut, Verteidigungspolitik zum Beispiel, das ist ja so ein Punkt. Also wir können nicht erwarten, dass Biden jetzt sagt, Kommando zurück und 2%-Ziel braucht ihr euch jetzt nicht mehr dran zu halten, obwohl ihr es unterschrieben habt, bei den Verteidigungsausgaben zum Beispiel. Diese Forderung wird auch von ihm kommen, wie sie auch davor von anderen Präsidenten gekommen ist. Ja. Man wird sozusagen aber auch auf einer partnerschaftlichen Ebene, das ist meine Erwartung, sich über das gemeinsame Ziel verständigen, dass die Europäische Union, die Staaten der Europäischen Union, sich selber stärker aufstellen müssen, auch im Bereich der Verteidigung. Das heißt, den europäischen Pfeiler in der NATO stärken, wie es immer so schön heißt, sei es durch mehr Ausgaben, aber vor allen Dingen darüber, dass man eben mehr Fähigkeiten und mehr Bereitschaft hier zutage fördert, vielleicht Dinge zu übernehmen, die bisher die Amerikaner in Europa gemacht haben. Also da wird das Thema Lastenteilung wird sicher auf der Tagesordnung bleiben. Und das ist ja auch sozusagen das Ziel der Europäischen Union, sich hier selber stärker aufzustellen, im besseren Falle in Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten und klar mehr Verantwortung hier zu übernehmen und zu signalisieren, liebe Leute, der Kalte Krieg ist 30 Jahre vorbei, der heiße Zweite Weltkrieg ist 75 Jahre vorbei und wir sehen auch, dass die Amerikaner wirklich selber eine Menge Probleme haben, um die sie sich einfach kümmern müssen. Und ich glaube, man wird dann, wenn es nach denjenigen geht, die jetzt im Augenblick hier in der EU was zu sagen haben, sich auch darauf verständigen wird, ja klar, wir sind bereit, hier auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Das ist bisher so ein bisschen so eine hohle Phrase, aber man ist inzwischen auch weitergekommen in den vergangenen 4 Jahren. Ne, PESCO, diese strukturierte Zusammenarbeit, man hat das stärker auf den Weg gebracht. Das war auch durchaus auch ein Ergebnis der Trump-Wahl, mehr noch ein Ergebnis des Brexit-Referendums. Also da gibt es Fortschritte und in diesem Sinne wird man weiterdenken, aber man wird es nicht gegen die USA denken. Das, glaube ich, wird nicht EU-Konsens sein. Man wird es sozusagen mit einer Biden-Regierung versuchen, sozusagen gemeinschaftlich da Strategien zu entwickeln.
Bettina, ich danke dir sehr für deine Einschätzung.
Gerne.
So, und jetzt kommen wir noch mal ganz, ganz, ganz zurück auf den Anfang dieses Podcasts. Klingelt noch was? Ja, genau. Da habe ich schon einen kleinen Tipp gegeben. Wir haben da nämlich eine Frage und die richtet sich nicht an unsere KorrespondentInnen oder an GesprächspartnerInnen oder ExpertInnen, sondern die richtet sich ganz konkret an alle Menschen, die gerne diesen Podcast hören. Ann-Kathrin Büsker weiß eigentlich alles zu dieser Frage und auch zu den Hintergründen. Also Ann-Kathrin, worum geht's?
Die Frage ist im Prinzip, ja, wie halten Sie es eigentlich mit der geschlechtersensiblen Sprache, beziehungsweise was halten Sie davon? Ich werde gleich noch ein bisschen genauer ausführen, wie die Fragestellung ist, aber wir haben die Idee, uns im Deutschlandfunk damit auseinanderzusetzen, wie wir eigentlich sprechen, also geschlechtersensibel oder nicht, und wollen auch eigentlich zeigen, dass wir uns da gar nicht unbedingt so einig sind. Ich meine, du kennst das wahrscheinlich auch anhand des HörerInnen-Feedbacks und auch der Diskussionen mit den KollegInnen. Da ist schon auch ein bisschen Musik drin. Das finden nicht alle so richtig gut.
Ja, die Rückmeldungen sind wirklich sehr unterschiedlich. Allein schon, wenn wir HörerInnen sagen, dann kriegen wir entweder das Feedback, super, dass ihr das mitdenkt, wir freuen uns. Oder eben gerne auch mal das Feedback, dass das stört, das kann ich nicht gut hören, das klingt unnatürlich und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich die Diskussion, die wir mal so ein bisschen ja eben weiter diskutieren wollen, richtig?
Genau, und das Ding ist ja, wir haben hier im Haus keine festen Vorgaben, wie wir sprechen sollen. Wir können eigentlich alles machen, also anhand alles, was im Bereich des Sprechbaren ist. Ich kann das für mich sagen, ich mache im Prinzip fast alles und wende das auch sehr flexibel an. Also an einem Beispiel, der Lehrer, die Lehrerinnen und Lehrer, die Lehrerinnen, die Lehrenden, die Personen, die lehren. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, Geschlecht entweder sichtbar zu machen oder auch ganz wegzulassen. Und ich glaube, das, was bei vielen HörerInnen für ziemlich viel Widerspruch sorgt, ist vor allem das Gendersternchen. Das ist ja auch bei uns im Haus ziemlich, ja, etwas, das ziemlich polarisiert. Und wir wollen uns jetzt im Rahmen einer Sonderepisode von Der Tag die Zeit nehmen, genau diese Debatte mal gemeinsam zu führen und auch zu entpolarisieren. Also zum einen soll das dazu dienen, dass wir erklären, warum wir sprechen, wie wir sprechen, sei es diejenigen, die geschlechtersensibel sprechen oder auch diejenigen, die das nicht tun. Und wir wollen ja uns im Prinzip über unsere unterschiedlichen Standpunkte austauschen, die sichtbar machen und da kommen jetzt die HörerInnen ins Spiel, auch sie mit einbeziehen und vielleicht auch ihre Fragen mit beantworten.
Mhm. In welchem, warum fragen wir das ab? Das müsstest du vielleicht nochmal erklären. Das läuft ja in einem ganz besonderen Format, diese Sonderausgabe dann eben auch von Der Tag in dieser Woche.
Genau, ursprünglich war das als Konferenzbeitrag geplant. Es gibt im Deutschlandradio die Konferenzformate des Politischen. Die wird einmal im Jahr ausgerichtet. Im November sollte eine schöne Präsenzveranstaltung in Berlin werden, im Haus der Bundespressekonferenz. Aber wir alle wissen, dass diese eine Sache die Präsenzveranstaltung im Moment nicht so richtig gut macht.
Schwierig, ja.
Ja, und deshalb machen wir das jetzt eben, ja, als digitale Konferenz ist vielleicht nicht ganz richtig, sondern wir machen diese Diskussionen, es ist eine Vielzahl geplant und die wird dann eben auf unterschiedlichen Sendeplätzen in unterschiedlichen Formaten ausgestrahlt und die Diskussion über gendersensible Sprache, die gibt es dann eben am kommenden Freitag, den 13. Als Sonderepisode im Der Tag-Feed. Es gibt aber auch eine reguläre tagesaktuelle Ausgabe, also wir nehmen uns da jetzt keinen Sendeplatz irgendwie weg, weil die Weltlage, glaube ich, gerade wirklich ist erfordert, dass wir an dem Tag auch auf Sie gucken. Deshalb Sonderepisode an diesem Freitag und dann eben auch die Chance für die Der Tag-Community, sich mit einzubringen.
Und das Feedback dann gerne an unsere übliche Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Die nehmen wir, oder?
Die nehmen wir, genau. Ich würde jetzt gerne einen innovativeren Weg anbieten, aber wir sind öffentlich-rechtlich, wir sind es nicht so gut mit Innovation.
Das hast du gesagt.
Ja, nehme ich auf meine Kappe. Und also so ein bisschen die Fragestellung ist, was tatsächlich Sie als Hörerinnen und Hörer bei dem Thema geschlechtersensible Sprache bewegt. Also verstehen Sie überhaupt die Idee dahinter? Was macht geschlechtersensible Sprache mit Ihnen? Was macht es vielleicht auch, wenn irgendjemand nur das generische Maskulinum verwendet? Was Sie bewegt, das wollen wir wissen, damit wir eben in dieser Diskussion auch nicht nur in unserem eigenen Saft schwimmen. Das wäre ja auch ziemlich langweilig. Wir freuen uns über E-Mails an dertag@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns aber auch über Audio-Statements, wobei ich betonen möchte, kurze Audio-Statements, bitte keinen eigenen Podcast einreichen.
Da müssen wir leider sehr streng sein. Irgendeine Einschränkung muss es ja am Ende dann doch noch geben. Ne? Also für Meinungen, Diskussionsbeiträge zum Thema gendersensible Sprache gerne eine Mail an dertag@deutschlandfunk.de und auch gerne insgesamt zu dieser Sendung, kommt alles hier bei uns im selben Posteingang ein. Wir freuen uns und wir hören uns gerne noch im Laufe der Woche wieder. Da freue ich mich auch schon drauf. Wünsche erstmal alles Gute. Mein Name ist Sonja Meschka. Danke fürs Dabei gewesen sein.